Guten Morgen, ihr Lieben. Hi, letzte und vorletzte Reihe. Auf der Seite auch. Lass uns noch zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Vater, ich danke dir, dass du uns so lieb hast, Herr, dass du uns so liebst, dass du ja, deinen Sohn gesandt hast, dass er für uns gestorben ist, Herr. Ich danke dir, dass du uns zuerst geliebt hast, als wir noch nichts von dir wussten und nichts von dir wissen wollten, Herr. Ich danke dir, dass es echt ja, täglich uns wirklich eine große Quelle des Friedens ist, dass du uns zuerst liebst, Herr, dass wir uns darauf wirklich berufen können. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen. Jetzt die Woche hatten bei uns die 13er ihre letzte Unterrichtswoche, was cool ist. Ich bin dankbar. Und am Dienstag war ich mit meinem Mathekurs nochmal zum Abschluss, waren wir nochmal in Wiesbaden essen und dann im Casino. Das hängt damit zusammen, dass wir in der 13 unter anderem Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht haben und jetzt so historisch gesehen, die Anfänge der Wahrscheinlichkeitsrechnung sind tatsächlich so, dass so ein französischer Spieler halt seinem Mathematikerfreund halt ein paar Briefe geschickt hat und hat dem so Probleme von Würfelspielen halt vorgelegt und halt, ob er ihm nicht was dazu sagen könnte, was denn wahrscheinlicher ist. Und wie gesagt, so die Einführungsbeispiele stammen meistens aus dem Bereich mit Glücksspiel. Von daher passt das ein bisschen. Also ich denke, dass ich jetzt keinen dazu verleitet habe, irgendwie dauernd sein Leben ein Glücksspiel hinzugeben. Das wird jetzt, denke ich, nicht passiert sein. Aber es ist ein total stranger Ort. Ich weiß nicht, ob schon jemand im Casino mal war. Ich hoffe nicht. Oder auch doch. Jedenfalls ist es total, ich finde es total crazy. Also ich war jetzt das zweite Mal, dass ich da war. Und es ist irgendwie so ein total surrealer Ort. Also es ist irgendwie total zeitlos. Es hängt keine einzige Uhr an diesem Ort. Es ist so Dämmerlicht. Keine Musik. Und alle sind halt konzentriert irgendwie ihre Chips am Rumwerfen und so. Und ja, also die meiste Zeit haben wir uns im Roulette-Tisch aufgehalten und jetzt die Schüler haben halt auch ein bisschen was gespielt, so 10, 20 Euro haben die eingesetzt und haben das auch alles ganz vernünftig gemacht, sind auch insgesamt sogar mit Plus rausgegangen, was ja eigentlich eher unwahrscheinlich ist, aber tatsächlich war es so. Aber du siehst halt auch, dass da echt Leute rumlaufen, die total drin sind da. Echt, die sind total da drin, weißt du, dann sind so Charaktere, weißt du, die laufen dann an einen Roulette-Tisch, legen irgendwie einen Chip mit 10.000 Euro hin, gehen zum nächsten, ohne abzuwarten, was passiert, kommen zwei Minuten später, gucken, ob wieder was da liegt und gehen wieder weiter. Sowas irgendwie, total crazy fand ich irgendwie. Wo ich so dachte, also ein Stück weit, weißt du, du entmündigst dich ja ein Stück weit, wenn du darauf baust. Es ist ja eigentlich, du weißt ja, weißt du, beim Roulette, deine Gewinnchancen sind negativ. Du weißt eigentlich 1 zu 37, weißt du, 1/37 ist dein Durchschnittsverlust so. Wenn du mit 37 Millionen reingehst, gehst du mit 36 raus, auf lange Sicht gesehen. Okay, du verlierst auf lange Sicht. Aber sich dann halt einfach davon abhängig zu machen, zu sagen, ich warte aber darauf, dass der Blitz einschlägt und mich das Glück trifft, halt einfach, damit entmündigst du dich ein Stück weit. Und ich fand, das ist auch so ein bisschen die Atmosphäre, die darüber kommt. Halt einfach, es ist dumm, halt einfach irgendwie Sachen zu machen, die eigentlich keinen Sinn machen, aber trotzdem zu erwarten, dass man positive Resultate bekommt. Ich gebe gerade nochmal mein Passwort ein. Aber ich frage euch nicht, was es ist. Okay. Jedenfalls, ich dachte dann auch so ein bisschen, diese Spielernatur ist in uns auch ja drin, in uns allen Menschen. Weißt du, so dieses, weißt du, du machst unvernünftige Dinge und hoffst trotzdem, dass es gut geht. Also gibt es irgendjemanden in seinem Leben, der das noch nie gemacht hat? Irgendwie eigentlich eine bescheuerte Sache gemacht, aber du hast gehofft, dass es dich nicht erwischt? Also es ist ja im Grunde jetzt auch beispielsweise, wenn du jetzt regelmäßig rauchst, rein statistisch gesehen, schneidest du mit dieser einen Entscheidung, regelmäßig zu rauchen, 10 Jahre von deinem Leben ab. Jetzt ein Raucher sieht das natürlich nicht, weißt du, der sieht jetzt nur, okay, ich habe meine Kippe, das schmeckt auch ganz gut oder ist angenehm. Und dann sind halt auch so die Beispiele, Helmut Schmidt hat auch sein Leben lang gequalmt und ist 100 Jahre alt geworden und war immer fit und so. Aber rein so vom Durchschnitt, weißt du, wenn du das machst, du schneidest effektiv im Durchschnitt 10 Jahre von deinem Leben ab. Manche weniger, aber manche mehr. Es ist nicht klug, weißt du, und so ist es nicht klug, halt einfach dumme Sachen zu machen und zu hoffen, dass gute Sachen passieren, oder? Sagt die Bibel auch, also im Galaterbrief, da steht so, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was ein Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten und wer auf den Geist sät, wird Leben ernten. Also wenn du beständig das Richtige tust, erntest du gute Früchte. Wenn du beständig dumme Sachen machst, was passiert wohl? Dumme Sachen passieren. Das ist nur ein weißes Bild, also falls du jetzt gerade am Suchen bist. Das ist schade. Jetzt? Perfekt. Wie kriege ich das weg? Okay. Gut. Ja. So, heute geht es um das 4. Buch Mose. das Bild habe ich jetzt zum zweiten Mal schon recycelt. Das hatte ich das erste Mal in der Schule in einem anderen Zusammenhang eingesetzt. Und der Daniel und der Dennis und der Florian haben es auch am Donnerstag schon mal im Zelttreffen gesehen. Also ihr seht da einen Eisberg und rechts seht ihr die Titanic, genau. Im Nachhinein dachte ich so, ist vielleicht doch ein bisschen respektlos. Also das da vorne soll nämlich Leonardo DiCaprio und Kate Winslet sein. Aber im Nachhinein dachte ich dann, meine Güte, das war ja schon eine schlimme Katastrophe. Vielleicht sollte man doch nicht so damit umgehen, so leichtfertig. Aber okay, ihr versteht das Prinzip. Okay, es ist ein Eisberg. Und warum ist die Titanic da drauf gefahren? Weil, wie ihr es da seht in der Skizze, der größte Teil des Eisbergs befindet sich unter der Wasseroberfläche. Den siehst du erstmal nicht. Okay, deswegen ist die Titanic gegen den Eisberg gefahren. Etwa ein Siebtel des Eisbergs befinden sich oberhalb der Wasseroberfläche. 6 Siebtel befinden sich unterhalb der Wasseroberfläche. Okay? Okay. Jetzt ist das so, das lässt sich ja auf verschiedene Zusammenhänge anwenden, aber ich sehe es gerade mal so, da diese Woche war es mir so lebendig, weißt du, in Bezug auf unser geistliches Leben. Weißt du, dein sichtbares Christenleben, dein Dienst und so und das, was andere Leute mitbekommen, das ist der Teil oben. Okay? Das ist dein, du rennst sonntags in die Gemeinde, du predigst ab und zu, machst mal was Gutes für den und den, gibst was, wo andere es sehen. Aber das muss aufgewogen werden durch das, was unter der Wasseroberfläche ist. Weißt du, du brauchst ein tiefes, verborgenes Leben mit Jesus. Weißt du, wie Jesus sagt über das Gebetsleben, schließ dich in deine Kammer ein, wo keiner dich sieht, bet zu deinem Vater, der ins Verborgene sieht, der wird es dir öffentlich vergelten. Du brauchst dieses tiefe, verborgene, weißt du, so dieses Leben mit Jesus. Es ist einfach, jetzt in der Gemeinde irgendwie als Christ durchzugehen oder so, weißt du, so die Regeln zu befolgen. Weißt du, du sagst an den richtigen Stellen Amen. Wie geht's dir, Bruder? Preist dem Herrn, im Herrn geht's mir gut. Weißt du, die ganzen Glaubenssätze, die bejahst du natürlich. Ja, klar weiß ich, dass das so ist, dass Gott heute heilt. Ja, und so weiter. Weißt du, es ist leicht, jetzt irgendwie im Sichtbaren jetzt irgendwie als Christ dazustehen, aber wirklich bewegen tust du was, wenn der untere Teil da ist, okay? Und auch bei Eisbergen ist es so, die können tatsächlich umkippen. Wenn unten das wegschmilzt halt einfach und unten zu wenig ist, dann kann es tatsächlich sein, dass der komplette Eisberg irgendwie 180-Grad-Biege macht und auf einmal unten oben ist. So ist es auch mit deinem Leben, wenn du jetzt zu sehr dich in Dienst investierst und nicht so dieses Gegengewicht unten hast, dann klappt es nicht. Also ich hatte jetzt gerade eine Zeit, wo einfach irgendwie so viel war in meinem Leben, dass ich einfach dachte, boah, es passt gerade so auf Kante genäht, weißt du, gerade so, dass unten das, oben das aufwiegt. Und das ist nicht cool, auf Dauer so zu leben. Bin froh, dass das jetzt aufhört, die Zeit gerade mal wieder. Aber weißt du, dieses Tiefe brauchst du. Wenn du jetzt das Leben von Jesus anschaust, ich finde Jesus genial. Amen. Mich begeistern auch die Evangelien, die lese ich nach wie vor, auch nachdem ich sie schon 300.000 Mal gelesen habe, ich lese immer noch gerne. Weil Jesus einfach mega ist, er ist genial, weißt du, und ich meine, du liebst ja die Geschichten von den Wundertaten, die Jesus getan hat, oder? Fett, wie Gott die Menschen liebt, wie er einfach unseren Nöten im Alltag begegnet. Auch so die Lehre von Jesus, super. Was ich auch total cool finde, ist, wie schlagfertig Jesus reagiert hat, wenn Leute gekommen sind und ihm eine Falle stellen wollten. Jesus war der Sache immer gewachsen. Weißt du, Justin, Jesus war der Sache immer gewachsen, total cool. Aber dann ist es so, weißt du, Jesus hatte auch dieses Gegengewicht, hatte dieses Verborgene. Weißt du, wenn du siehst, diese ganzen Beschreibungen, die da über Jesus stehen, die betreffen 3 Jahre seines Lebens. Er hat da vorher schon 30 Jahre gelebt und darüber redet die Bibel relativ wenig. Die Bibel sagt halt einfach, wie er geboren worden ist. Dann mit 12 steht, dass er in den Tempel gegangen ist und die Schriftgelehrten total faszinierend waren, was er über alles über die Bibel wusste. Danach steht nur, dass er zurückgegangen ist, sich seinen Eltern untergeordnet hat und halt gewachsen ist. Und mit 30 ist er dann erst aktiv geworden. Und weißt du, eine Sache, die Jesus in dieser Zeit bestimmt getan hat und die er getan hat, ist seine Beziehung zu Jesus halt einfach zu pflegen. Das war sein Unterbau, ohne dass sein ganzer Dienst nachher nie stattgefunden hätte. Das wäre nicht passiert. Auch wenn du dann schaust, in den Evangelien zwischendurch siehst du immer wieder, Jesus tut diese ganzen krassen Wunderzeichen, aber dann ist er auch immer wieder weggegangen an einen einsamen Ort, hat sich zurückgezogen zum Gebet, hat sich Zeit genommen, mal eine ganze Nacht teilweise oder einen kompletten Morgen oder so. Und was auch Sache ist, Jesus kannte die Bibel. Oh Wunder. Ich meine, die Bibel redet von Jesus ja als dem lebendigen Wort Gottes, aber Jesus kannte die Schrift. Als der Teufel ihn versucht hatte, wusste Jesus sofort, wie aus der Pistole zu sagen, das und das und das steht geschrieben, deswegen stimmt das einfach nicht, okay? Es steht nicht drin, aber ich bin mir relativ sicher, dass Jesus das Alte Testament auswendig konnte. Ich glaube das schon. Ich meine, das war primär jetzt auch eine mündliche Kultur damals, wo die Leute tatsächlich noch Sachen auswendig gelernt haben. selbst heute noch jetzt so bei radikalen Moslems, die schicken ihre Kinder teilweise in die Islamschulen, die lernen den Koran teilweise komplett auswendig. Das ist schon menschlich möglich. Und ich persönlich glaube, dass Jesus die Schrift komplett auswendig kannte. Ist jetzt meine Überzeugung, kann sein, dass es nicht stimmt, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass es so ist. Ja, jetzt geht es mir nicht darum, euch konkret zu sagen, ihr müsst jetzt die komplette Bibel auswendig lernen. Ich denke, für uns wäre das schon eine Riesenumstellung. Aber, weißt du, du brauchst halt einfach dieses Tiefe. Du brauchst dieses Tiefe in deinem Gebetsleben halt einfach. Du brauchst dieses Tiefe, weißt du, mit dem Wort Gottes halt einfach vertraut zu sein. Okay? Deswegen der Titel 4. Buch Moses in gewisser Weise eine Mogelpackung, weil ich gehe nachher zwar schon ein bisschen auf das Buch ein, aber es wird jetzt keine Zusammenfassung des Buches so sein. Im Grunde könnte die Bibel heißen, lieber Christ, gib dem Wort Gottes doch wieder mehr Raum in deinem Leben. Lieber Christ, mach mal den Laptop zu, mach mal den Fernseher aus und pack mal wieder deine Bibel aus und nimm dir mal ordentlich Zeit. Und mach auch mal dein Herz auf. Ja, ich meine, das ist jetzt auch die Sache. Ich meine, als Jesus gelebt hat, gab es auch zwei große Gruppen, die ihm immer wieder widerstanden haben. Und das waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Es gab eine Gruppe von Leuten, die kannten die Bibel mega gut, aber die hatten überhaupt keine Erkenntnis von Jesus. Deswegen eine Warnung steckt da für uns auch drin. Weißt du, wenn wir jetzt einfach nur die Leute sind, die mit der Bibel rumschwingen, halt einfach, aber keine Erkenntnis von Jesus haben, dann nützt nichts. Weißt du, jetzt nur auf die Bibel zu pochen oder so und selbst Bibelstellen auswendig zu können, ist jetzt keine Garantie. Weißt du, mach dein Herz auf, lass dich verändern, wende es auch an. Meiner Predigt so gehört so die Aussage, so Christen heutzutage, we're overtaught and under-experienced. Also wir haben eine Menge Lehre, aber wir haben zu wenig Erfahrung. Ein Stück weit ist das für uns leider wahr und für mich leider auch wahr, dass ich einfach sagen muss, boah, ich habe so viel Lehre gehört einfach, aber ich habe nicht genug davon umgesetzt. Effektiv, wenn ich einen Strich drunter setze, das ist für mich auch eine Ermahnung einfach drin. Im Grunde, Gott bewahre uns, dass wir nicht einfach so kraftlose Schriftgelehrten werden. Jesus sagt schon halt auch, als er sagt hat, okay, das Alte Testament wird nie vergehen. Kein Buchstabe, nicht ein Strichlein wird vergehen, bis alles geschehen ist halt. Aber danach sagt er, weißt du, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten nicht weit übersteigt, werdet ihr überhaupt nicht ins Reich Gottes kommen. Das wird nicht passieren. Okay? Deswegen jetzt rein die Schrift zu kennen, rein die Bibel gut zu kennen, das nutzt nichts. Es ist ein großer Gewinn drin, wenn du gleichzeitig dein Herz aufmachst, dich verändern lässt und Jesus begegnest. Amen. Amen. So ist das. Ganz genau so ist das. Okay, deswegen heute, ich hatte vor anderthalb Jahren so eine Predigt, die habe ich benannt, um was geht es in der Bibel. War irgendwie so ein kurzer Abriss, um was geht es grob in, um der Bibel, was so der Plan des Heils so. Und das ist im Grunde heute ein Stück weit der zweite Teil, weil es nutzt dir nichts, so eine Mini-Zusammenfassung zu haben. Du musst auch tiefer gehen, du musst in die Tiefe gehen mit dem Wort. Du musst die ganze Bibel kennen im Grunde. Die ganze Bibel ist notwendig. Gute Vorlage. Das, was du gerade eben gesagt hast, war mega. Auch die Bibelstelle hat super gepasst. Aber sei kein Abreißkalender-Christ. Wenn deine Theologie sich nur so aufs Abreißkalender halt irgendwie und ein paar Andachtsbücher beschränkt, dann hast du nicht genug, okay? Ja? Okay. Am Anfang meines Christseins, also das kennen die Leute, die diese Videobibelschule mitgemacht haben, da habe ich so eine Predigt von Ray Comfort gesehen und der hatte so ein kleines Gimmick dabei, so wie so ein Daumenkinobuch. Das war irgendwie ein bisschen präpariert, also jedenfalls, der hat das einmal durchlaufen lassen, leer. Dann hat er das ein zweites Mal durchlaufen lassen, dann waren so Schwarz-Weiß-Zeichnungen drin und dann ein drittes Mal dasselbe Buch umgeblättert und dann war es in Farbe. Und er meinte halt, so ist das, wie wenn du Christ wärst halt, bevor du dich bekehrst zu Jesus, ist die Bibel für dich leer. Wenn du dich bekehrst, dann ist auf einmal was drin. Und wenn du den Heiligen Geist empfängst, dann bekommt es Farbe. Wo ich damals einfach dachte, mit 1, 2, 23 oder so, boah, fett, das trifft genau meine Erfahrung. Genau so ist es. Als Jugendlicher, die Bibel war so leer für mich. Ich dachte, das kann nur ein Witz sein. Weißt du, so ein trockenes, altes, angestaubtes Buch, es sagt mir überhaupt nichts. Als ich dann halt so mich bekehrt habe, so in meinem Studentenzimmer und halt zu Gott gebetet habe, dass er meinen inneren Scherbenhaufen in seine Hände nimmt, da wusste ich, ich muss mir die Bibel besorgen. Und auf einmal habe ich festgestellt, ich schlag das Ding auf und es spricht zu meinem Leben. Krass. Dann habe ich den Heiligen Geist halt eingeladen, mein Leben noch ein paar Monate später oder Wochen, ich weiß es nicht. Und dann hat das Ganze nochmal mehr Tiefe bekommen. Ja. Und eine zweite Sache, die ich auch in der Illustration, die ich auch ganz am Anfang in der Predigt gehört habe. Wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, ist ein Stück weit so, wie wenn du ein Waldstück für die Landwirtschaft urbar machst. Okay? Also als erstes werden die Bäume abgeschnitten halt, schön säuberlich aufgestapelt und so, dass du nachher was draus basteln kannst. Aber dann sind ja noch die ganzen Baumstümpfe drin. einen Haufen Wurzeln halt, die da rumstecken und stehen. Und dann, was machst du? Du pflügst erstmal drumherum. Okay? Das, wo freier Boden ist, da packst du deinen Flug rein, säst schon was und dann nach und nach reißt du die einzelnen Wurzeln raus. So ist im Grunde mit der Bibel. Du wirst feststellen, du liest das Buch am Anfang durch und da sind Sachen, die du nicht verstehst. Da sind große Fragezeichen, große Ausrufezeichen. Und meine Erfahrung, mit der Zeit werden die weniger. Die meisten Sachen klären sich, die meisten Sachen, da wird dein Verständnis tiefer. Und wo du einfach merkst, okay, was scheinbar vielleicht ein Widerspruch war, ist gar kein Widerspruch, ist schon gut in Balance gehalten und so. Und du begreifst mehr. Das ist einfach so. Über die Zeit, wenn du ernsthaft mit Jesus gehst, passiert das so. Auf der anderen Seite gibt es immer noch Stellen, wo ich sage, da steht bei mir immer noch ein dickes Fragezeichen. Auch jetzt nach x Jahren halt einfach, wo ich dann die Bibel aufschlage und mir denke, hä, ernsthaft? Ein paar Sachen, wo ich immer noch erstaunt bin, dass das drinsteht. Okay, warum jetzt das vierte Buch Mose? Also ich hatte unten so als Untertitel, was kann man als Christ auch aus den weniger zugänglichen Büchern der Bibel halt ziehen, so oder so um den Dreh. Und das vierte Buch Mose ist jetzt gar nicht das am wenigsten zugängliche Buch. Also es gibt sicherlich noch schwierigere, ich finde Hesekiel ziemlich schwer. Und so gibt es das ein oder andere Buch, die auch wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger so sind vom Zugang her. Aber jetzt das vierte Buch Mose, da gibt es so eine Bibelstelle, wo für mich immer so ein riesiges inneres Ausrufezeichen war, wo ich dachte, ernsthaft? Okay, jetzt die Bibelstelle. Okay, vierte Buch Mose 7, 12 bis 17. Ich putze mir gerade mal die Nase, sorry. Da geht es darum, dass die 12 Stämme Israels Gott eine Opfergabe darbringen. Der nun seine Opfergabe am ersten Tag darbrachte, war Nachschon, der Sohn Abinadabs vom Stamm Juda. Seine Opfergabe aber war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, ein silbernes Springbecken, 70 Schekel schwer, nach dem Schekel des Heiligtums. Beide voll Feinmehl, mit Öl gemengt, als Speisopfer. Eine goldene Schale, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk. Ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm als Brandopfer. Ein Ziegenbock als Sündopfer und als Friedensopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das war die Opfergabe Nachschons des Sohnes Aminadabs. Okay, es geht weiter. So, ich habe jetzt hier fett gedruckt, was sich ändert im zweiten Absatz. Am zweiten Tag opferte Netanel, der Sohn Zuas, der Fürst von Isachar. Er brachte als seine Opfergabe das Ganze nochmal. Das war die Opfergabe Netanels des Sohnes Zuas. So, ihr habt verstanden, es gibt 12 Stämme Israels. Es geht tatsächlich so weiter. Dritter Tag, Sebulon, Eliab, der Sohn Helons. Vierter Tag, der Stamm Ruben, Elizur, der Sohn Shedeurs. Der fünfte Tag, Shelumiel. Der sechste Tag, Eljasaf. Der siebte Tag, der achte Tag, der neunte Tag, der zehnte Tag, der elfte Tag und der zwölfte Tag. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe diese Bibelstelle, bin ich schon mehrfach drüber gestolpert, wo ich einfach dachte, ernsthaft? Weißt du, normalerweise, du würdest doch hingehen und sagen, okay, die 12 Stämme Israels haben was geopfert. Jeder hat das und das geopfert, der und der und der haben was geopfert. Weißt du, diese Bibelstelle könntest du ja ohne weiteres zusammendünnen. Okay, kompakter schreiben. Aber doch steht es so da drin. Okay? Und das ist jetzt gar nicht der Hauptpunkt dieser Predigt heute. Ich werde das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Ihr könnt beruhigt sein. Ich habe mal so von, ich glaube, ein Buch von Yonggi Cho gelesen oder eins über ihn. Also jedenfalls, er war ja der Leiter der ersten Gemeinde auf der Welt, die Millionengrenze geknackt hat, was ja für uns westliche Vorstellung total absurd ist, weil wir in einer Zeit der Säkularisierung leben, wo die Kirchen leerer werden und die Kirche kraftloser so in der Tendenz geworden ist. In Südkorea gibt es tatsächlich eine Gemeinde und es gibt Gemeinden auf der Welt, wo über 1 Million Leute in dieselbe Kirche gehen. Total crazy, weißt du, wir sind jetzt hier 100 Leute oder so vielleicht als Gemeindemitglieder oder ein paar mehr, 1 Million Leute. Jedenfalls, der hatte sich als junger Mann bekehrt durch eine amerikanische Missionarin und er war schwer krank, zu dem Zeitpunkt todkrank. Und die Frau hat ihm eine Bibel geschenkt und meinte dann, oder er hat die Bibel aufgeschlagen, wollte vorne anfangen. Und die meinte dann, nee, dafür hast du jetzt nicht mehr genug Zeit, weißt du, dir geht's so dreckig, du musst im Neuen Testament anfangen. Sondern hat er angefangen, das Matthäus-Evangelium aufzuschlagen. Und wenn du weißt, wie das im Matthäus-Evangelium anfängt, es fängt mit diesem ganzen Geschlechtsregister von Jesus an. Und Yonggi Cho als junger Mann hat dieses Geschlechtsregister durchgelesen und meinte zu der Frau, ey, sorry, das liest sich, als ob ich ein Telefonbuch lesen würde, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und dann meinte die Frau, nee, warte mal, irgendwann werden diese Namen dir ein großer Segen sein, aber jetzt lies erst mal weiter, da wo es um Jesus geht. Und dann hat er weitergelesen und irgendwann war an dem Punkt, wo er gemerkt hat, boah, dieser Jesus ist genial, hat sein Leben Jesus übergeben und der Rest ist Geschichte. Aber jedenfalls, klar, weißt du, am Anfang, du liest dieses Geschlechtsregister und denkst, was sollen mir diese 300 Namen sagen? Weißt du, Sem und Shem und Nachschon und Salmon und Boas. Und jetzt beispielsweise das Geschlechtsregister von Jesus ist mir schon ein Segen geworden, einfach durch diese Beispiele der Frauen, die da erwähnt werden. Das sind ja alles Frauen, die eine Geschichte haben, weißt du, wo es um Ehebruch geht, wo es um Prostitution geht und so. Und die durch den Glauben aber doch in den Stammbaum von Jesus reingekommen sind, wo sie eigentlich überhaupt keinen Platz hätten. Okay? Also selbst diese Stelle kannst du uns reden. Und auch jetzt, es gibt ja ganz viele, so auch in den Chroniken gibt es so Geschlechtsregister, wo dann einfach mal 300 Namen hintereinander stehen. Der und der ist der Sohn von dem und dem und der von dem und dem und so weiter. Wo du auch erstmal großzügig das Ganze überspringst, so zumindest bist du geneigt, das zu tun in deinem Bibelleseplan. Es kommt 1. Chronik, Kapitel 2 in deinem Bibelleseplan und du fängst an zu lesen, Aminadab war der Sohn von Hobab und, und denkst, boah, okay, lass mal weiterblättern. Aber also ich merke so über die Jahre, weißt du, es ist was, es hat auch schon zu mir gesprochen. Weißt du, selbst diese Sache, wo ich einfach denke, als junger Mann, als ich kein Kind mehr war, aber noch nicht alt genug, um wirklich Verstand zu haben. Das war jetzt ein kleiner Diss an die Leute, die es, hoffe ich, nicht schnallen. Okay, also jedenfalls fand ich es da ganz schlimm, dass ich Matthias Wilhelm Iller heiße. Okay? Fand ich total blöd, weißt du, ey Wilhelm, ein Name aus dem 17. Jahrhundert. mein Vater und mein Opa und dessen Vater und 4 Generationen oder so an kleinen Bauern in Schuppach, Wilhelm Iller. Und ich sollte der 5. oder 6. werden oder so. Und ich fand es schlimm, dass ich einfach dachte, boah, nee. Aber so mit der Zeit, so wo ich mit Jesus gegangen bin oder auch einfach älter geworden bin, was weiß ich, ist da halt was anderes gewachsen, wo ich einfach gemerkt habe, nee, ist schon gut, eine Herkunft zu haben. Ich bin dankbar, dass ich nicht isoliert bin. Weißt du, dass ich jetzt nicht einfach isoliert irgendeine arme Socke bin in Deutschland, sondern dass ich eine Herkunft habe, dass ich einen Vater und einen Großvater habe und so, das ist was Gutes. Weißt du, nicht alles von meinem Erbe, meiner Großeltern und so trete ich an, aber doch bin ich sehr dankbar, da ist auch viel Gutes hinterlassen worden. Deswegen auch selbst diese Sachen sind was Gutes. Eine weitere Sache, die ersten Male, wo ich die Bibel durchgelesen habe, fand ich es immer schrecklich, wenn im Bibelleseplan, die ersten Jahre habe ich so mit Bibelleseplänen auch die Bibel durchgelesen, Hiob kam dann. Und ganz ehrlich, die ersten 4, 5 Durchgänge oder so, wo ich das gelesen habe, dachte ich einfach nur, boah, 40 Kapitel endloses Gejammer. So habe ich das als junger Mitzwanziger oder so gesehen, wo ich einfach nur dachte, ey, ist mal Schluss bald. Oh, mir geht's so dreckig, weißt du, und die Haut löst sich mir ab, weißt du, wo ich überhaupt keinen Bezug zu hatte. Wo ich dann aber auch mit den Jahren halt einfach, hat sich in mir was verändert, wo ich dann gemerkt habe, boah, selbst das Buch Hiob wird mir zum Segen. Das hing einfach damit zusammen, dass ich dann auch Eltern geworden bin. Ganz ehrlich, sorry, wenn du 20, 21, 22 bist, du bist ein Stück weit arrogant, dumm und unreif. Ich will euch damit nicht verunehren, ich will nur sagen, ihr müsst noch Sachen lernen, okay? Und ihr lernt noch Sachen. Und einige Sachen lernt man nicht aus Büchern, sondern durch Schmerzen und Leiden. Man lernt einiges, indem man älter wird und Siege und Niederlagen einfährt, okay? Und dann irgendwann habe ich so in meinem Leben gemerkt, boah, warte mal, ich habe jetzt einige Siege und einige Niederlagen eingefahren. Boah, ich habe einen Bezug zu dem, was der da redet. Weißt du, der wird einfach gestretched bis ans absolute Limit, bis nichts mehr ging. Und am Ende hat Gott sich ihm gezeigt und er meint so, boah Gott, ich habe nur vom Hörensagen von dir gehört, ich kannte dich gar nicht wirklich. Danach hat Gott sein Leben verändert, halt einfach ihm das doppelt Gute gegeben. Okay, also selbst Hiob ist mir zum Segen geworden über die Jahre und ist heute auch ein Segen für mich, wenn ich es durchlese, weil ich halt auch, ich habe mich verändert. Okay? So, jetzt hier, ihr stellt schon fest, es steht so in der Bibel, obwohl es knapper drin stehen könnte. Hiob jammert 38 Kapitel, bevor die Bibel-Abreißkalender-Stellen kommen, die du zitieren kannst. Erst 38 Kapitel sind einfach nur endloses, also ist jetzt, ich meine es nicht respektlos, ich drücke mich jetzt nur so ein bisschen salopp aus. Endloses Gejammer, okay? Es ist nicht so respektlos gemeint. So, jetzt hier, selbe Sache, weißt du, das könnte Gott ja auch knapper machen, macht es aber nicht, okay? Da steckt jetzt, na, ich kann vielleicht gleich noch ein paar Punkte dazu sagen, aber so, jetzt noch ein weiterer, wie sieht ein bisschen ähnlich aus wie der Eisberg, seht ihr, oder? Das ist die Ernährungspyramide. Das ist die Pyramide, wo sich alle Kinder wünschen, dass sie auf dem Kopf stehen würde. Also, weißt du, also meine Kinder würden es lieben, wenn da oben die Süßigkeiten, die Chips und die Limo unten stehen würden, so als Basis von der Pyramide. Die fänden es so genial, weißt du, die können sich den ganzen Tag lang von Süßkram ernähren. Die hätten Bock drauf, okay? Und die etwas älteren Kinder unter uns, also ich denke da an so ein paar Persönlichkeiten, die würden sich wünschen, hier unten oberhalb von den Getränken wird erstmal das Grillsteak kommen, dann das Schnitzel, dann die Fleischwurst und das Gemüse. Das Gemüse wäre da irgendwo ganz an der obersten Spitze, okay? Also die Leute gibt es jetzt auch, okay? Versteht das Prinzip grob? So, hier unten sind Getränke, dann kommen Gemüse, Obst, dann kommen diese ganzen Sachen mit Ballaststoffe, Brot und Getreide und so weiter. Dann wird es schon ein bisschen leckerer mit Käse und ein paar Hähnchen und so. Oben Butter und ganz oben kommt der Süßkram, okay? Auch verstanden? So, können wir jetzt den Schalter umlegen, das Ganze nochmal im Versuch mit geistlichen Augen zu sehen. Könnt ihr es machen? Okay. Genauso ist es in der Schrift ein Stück weit auch, weißt du. Da sind ganz viele Stellen in der Bibel halt einfach, die brauchst du, um dich auszubalancieren. Da sind Ballaststoffe drin, die dich erden, okay. Da gibt es auch Sachen drin, die jetzt nicht erstmal so mega gut auf den ersten Bissen schmecken, okay. Da gibt es Sachen, die du auch mal 10-mal durchkauen musst. Da gibt es Sachen, wo du arbeiten musst, um die zu verdauen. Ja? Aber das sind gerade die wichtigen Sachen. Krass, oder? Weißt du, viele von uns sind da in einem Missverhältnis halt einfach, dass sie sich sehr stark oben von den Bibelstellen halt ernähren, halt einfach so geistlich halt einfach von diesen süß schmeckenden, leichten Sachen halt einfach. Aber es trägt dich nicht, okay? Das ist ein Problem, es trägt dich nicht dauerhaft. Reicht nicht aus. Natürlich sind diese super coolen, ermutigenden Bibelstellen, ich will die ja gar nicht schlecht reden oder kleinreden, ich will die im Gegenteil erheben halt einfach, die sind mega wichtig, mega gut. Weißt du, wenn Gott jetzt einfach dir den Segen verheißt, halt einfach und seine ungeteilte Liebe halt einfach dir ausspricht halt, es ist super genial. Ich bin froh und dankbar, dass es da ist und weißt du, auch jetzt diese Ernährungspyramide würde ohne die Spitze auch nicht funktionieren. Die wird nicht getragen von der Spitze, aber wenn es nie was geben würde, was schmecken würde, hättest du auch keinen Bock zu essen, oder? Gibt es irgendwen, der das unterschreibt? Wenn es einfach nur Brot und Wasser auf den Tisch kommt, hast du irgendwann auch keinen Bock mehr? Ja? Okay. Das heißt, du musst ausgewogen leben. In der Bibel gibt es ganz viele Stellen, wo du einfach zugeben wirst, die sind weniger leicht zugänglich. Aber ich möchte dich ermutigen, dich dennoch mit ihnen auseinanderzusetzen, weil die wichtig sind und die erden dich, okay? Das Alte Testament kannst du nicht einfach wegschneiden. Du kannst nicht einfach sagen als Christ, boah, wir leben im neuen Bund, ich lese nur noch das Neue Testament. Da begibst du dich auf sehr dünnes Eis, sehr wackeliges Eis und du wirst deinem Glauben ein schlechtes Fundament geben, leider, okay? Du kannst dich nicht auf die Lektüre des Neuen Testaments beschränken, obwohl das die ultimative Realität für uns ist. Alle Offenbarung der Schrift läuft auf Jesus hin, okay? In der Schrift geht es darum, Jesus kennenzulernen, ob jetzt im Alten oder im Neuen Testament. Aber du kannst nicht einfach nur das Neue Testament lesen. Du wirst feststellen, die ganzen Leute, die das Neue Testament geschrieben hatten, hatten als Grundlage nur das Alte Testament, die Offenbarung des Heiligen Geistes und das Leben von Jesus. Das war denen ihre Grundlage. Darauf haben sie diese ganzen Briefe geschrieben, die wir heute lesen. Okay? Jesus sagt ganz deutlich am Anfang von der Bergpredigt, du kannst nicht einfach sagen, ich löse mal das Alte Testament auf, ist nutzlos geworden. Es wird nichts davon vergehen, bis alles erfüllt worden ist, okay? Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das aufzulösen, sondern muss es erfüllen. Okay, und wie gesagt, das habe ich auch schon mal irgendwann gesagt, im Galaterbrief steht das so, das Gesetz und auch so das Alte Testament, dafür steht dieses Wort auch, ist ein Schulmeister auf Jesus hin. Das Alte Testament ist ein Lehrer auf Jesus hin, okay? Es hat also eine gewisse Funktion. Und du wirst feststellen, die meisten Bibelbücher haben halt eine gewisse Funktion, so eine Stellung halt einfach so, die haben eine Funktion. Und jetzt beispielsweise das vierte Buch Mose, wenn wir jetzt einfach mal gucken, was ist die Funktion jetzt einfach übergeordnet von diesem Buch. Okay, 1. Korinther. 1. Korinther 10. In meiner Bibel steht da, dass als Überschrift für diese Passage, das warnende Beispiel von Israel in der Wüste. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. sag mal, aua oder Gott hilf mir oder so. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Okay, wo ist jetzt die Connection? Also das vierte Buch Mose, im Lateinischen heißt das Numeri, das heißt Zahlen. Das hängt damit zusammen, das fängt an mit einer Volkszählung. Es gibt verschiedene Zählungen in dem Buch halt, wo Zahlen aufgezählt werden. Das hebräische Wort heißt übersetzt in der Wüste. In der Wüste, okay? Ist eine Beschreibung von dem, was Israel in der Wüste alles erlebt hat. Okay? Das vierte Buch Mose fängt damit an, dass das Volk Israel gezählt wird, was aus Ägypten rausgekommen ist. Okay? Und jetzt immer musst du denken, so diese ganzen Geschichten, der Auszug aus Ägypten halt einfach und das Reingehen ins verheißene Land ist eine symbolisch halt einfach für unser Leben halt einfach, wie wir gerettet werden aus der Welt heraus und dann in unser verheißenes Land kommen. Okay, David, kannst du dir vorstellen? Nice. Dennis, hi. gut, am Anfang werden die gezählt. Alle wehrfähigen Männer in Israel. Okay, alle, die halt einen Speer halten konnten und in den Krieg ziehen konnten, das waren über 600.000 Leute. Okay, und so die meisten Schätzungen gehen dann davon aus, mit Kindern, Frauen und so weiter waren es etwa 3 Millionen, die rausgegangen sind. Aber etwa 600 Männer im kriegsfähigen Alter. Später, am Ende davon, geht es dann darum, dass die in das verheißene Land dann unter Josua wirklich reinkommen. Ja, später dann, im Buch Josua und so weiter. Wie viele von diesen 600.000 Leuten sind reingekommen? 2. Nämlich Josua und Kaleb. 2 Personen, okay? Also ich wiederhole nochmal die Bibelstelle. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Also da steht da, das vierte Buch Mose wurde als Warnung für uns aufgeschrieben, die wir am Ende der Zeiten leben. Okay? Du siehst also, es hat eine Relevanz. Gott hat das in sein Wort reingesteckt mit einem Plan, mit einem Zweck als Warnung für dich. Okay? Wir lieben ja Warnungen ganz besonders. Du freust dich ja, wenn du ermahnt und vermahnt, ermahnt und verwarnt, gewarnt wirst. Okay, und der letzte Satz, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Okay? Weißt du, als Christ ist genügt jetzt nicht halt einfach fröhlich zu klatschen halt einfach und die Lieder mitzusingen. Das ist keine Grundlage für ein erfolgreiches Christsein. Es ist ein wunderbarer Teil, aber es ist nicht alles, okay? Sei gewarnt, weißt du, wenn du meinst, du stehst halt und du bist ein super Christ, dann seh zu, dass du nicht fällst. Jeder kann fallen, exakt. Okay, was haben die Israeliten gemacht halt? Also die waren halt voller Unglauben, nämlich ständig gemurrt. Wenn du dir das Buch durchlässt, es gibt verschiedene Passagen, wo sie dann angefangen haben zu meckern. Gott angefangen haben anzuklagen, ey, wie kann das sein, Gott, dass du uns rausgeholt hast aus Ägypten, wo wir die Fleischtöpfe hatten, da ging es uns noch gut, da hatten wir die Melonen und so und das andere Zeug in den Töpfen und jetzt sind wir hier in der Wüste, haben dieses eklige Manna schon die ganze Zeit, dieses Brot vom Himmel, was du aus dem Himmel hast regnen lassen, wir können es nicht mehr sehen und Gott fand das nicht gut, okay? Wir leben ja jetzt in so einer Gnadenzeit halt, wo das Gericht Gottes aufgeschoben ist. Das sagt die Bibel ziemlich deutlich, wir sind in der Gnadenzeit, wo aufgrund dessen, was Jesus getan hat, ist jetzt eine Zeit, wo das Gericht Gottes ausgesetzt ist ein Stück weit, weil jetzt das Evangelium gepredigt wird halt einfach, weil jetzt die Zeit ist, wo Menschen gerettet werden können. Aber es kommt ein Gerichtstag. Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Das heißt nicht, es gibt nie wieder Gericht. Okay? Es kommt ein Gericht am Ende. Gut, jedenfalls, die haben gemurrt und Gott hat einige von denen umgebracht. Einige von denen sind umgekommen. Ganz drastisch. Im Alten Testament siehst du schon, dass häufig Leute dann auch einfach gestorben sind, auch teilweise als Gerichtshandlung. Teilweise harte, schwer zu verdauende Sachen. Das Volk Israel teilweise musste auch Gerichtshandlungen teilweise ausführen, dass sie einfach mal ein Heidenvolk ausradiert haben. Okay? Kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen, das betrifft uns als Christen jetzt nicht. Wir haben da eine unterschiedliche Funktion, weißt du, du kannst das jetzt nicht auf deine Fahnen schreiben, deswegen auch die Kreuzzüge haben keine biblische Basis. Aber das ist ein anderer Punkt. Aber da gibt es harte Sachen, die sagen dir halt einfach, was Gott halt einfach überhaupt nicht cool findet. Er findet einige Sachen überhaupt nicht cool. Okay? Weißt du, das Kreuz ist ja ein Modeobjekt geworden heutzutage. Wir haben da ein schönes Holzkreuz. Einige haben wahrscheinlich auch ein schönes Kreuz aus Silber, was sie sich immer um den Hals hängen. Sieht auch schön dekorativ aus noch. Okay? Aber es ist ja halt auch ein Folterinstrument gewesen. Es ist der Ort gewesen, wo Jesus elendig krepiert ist. Ja? Die Bibel sagt, wir sollen die Güte und die Strenge Gottes ansehen. Im Römerbrief 10 kannst du es nachlesen. Wir sollen die Güte und die Strenge Gottes ansehen. Die Güte für die, die bei seinem Willen bleiben, die Strenge Gottes für die, die davon abfallen. Am Kreuz siehst du die Güte und die Strenge Gottes. Du siehst nicht nur das eine oder das andere. Du siehst die wunderbare Liebe Gottes, dass er halt einfach um deinetwillen gestorben ist, halt einfach und du nicht mehr sterben musst, dass du nicht ewig verloren gehen musst. Es ist die wunderbare Liebe Gottes für dich. Gleichzeitig siehst du natürlich auch die Strenge, okay? Jesus wurde für uns zur Sünde und konnte er Gott irgendwie in irgendeiner Weise die Sünde schmackhaft machen? Nicht wirklich. Was ist passiert, als Jesus zur Sünde geworden ist? Obwohl er vorher nie gesündigt hat und ja was Gutes tun wollte. Er wollte ja für uns in den Riss treten. Aber du siehst auch am Kreuz, er ist elendig zerschlagen worden. Jesus bluten am Kreuz, da siehst du, wie Gott über deine Sünde denkt. Okay? Das müssen wir uns halt schon auch vor Augen halten. Ich muss mir das vor Augen halten, halt einfach zu sagen, boah, die Gnade ist da, ja. Aber ich kann jetzt nicht einfach meine Sünde an Gott vorbeischmuggeln. Es geht nicht. Ich kann jetzt nicht einfach lässig damit umgehen. Okay. So. Wir gehen weiter. Judas 11. Leider gibt es genug Christen. Wahrscheinlich, wenn man jetzt einen Querschnitt der Christen durchgucken würde man sehen, dass die meisten sich fragen würden, hä, gibt es einen Judasbrief in der Bibel? Wo soll der sein? Wer weiß, dass es einen Judasbrief gibt? Boah. Steht ganz am Ende vor der Offenbarung, gibt es diesen kleinen Judasbrief. Der ist so klein, dass er nicht mehr Kapitel hat. Da gibt es nur Verse. Okay, deswegen Judas 11. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinneswillen völlig dem Betrug Biliams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten. Okay, gut, das steht jetzt im Neuen Testament drin. Und da steht so, Judas warnt im Grunde die Christen halt einfach seiner Zeit und sagt halt, ey, es haben sich unter euch falsche Christen eingeschlichen. Da sind Leute in eurer Mitte, die eigentlich keine Christen sind. Und ihr müsst Acht haben. Seid klug, okay? Das ist das, was Judas, Neuer Bund, Neues Testament, ganz eindrücklich den Christen damals sagt. Und er sagt dann über diese falschen Christen, sie sind den Weg Kains gegangen. Das ist jetzt erste Buch Mose, der seinen Bruder umgebracht hat, halt, weißt du, so ein Hass auf die Brüder. Und haben sich um Gewinneswillen völlig dem Betrug Biliams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten. Und jetzt diese anderen beiden Jungs, Biliam und Korah, die findest du im vierten Buch Mose, exakt. Okay, also um das zu verstehen, jetzt diese Stellen, musst du halt einfach das vierte Buch Mose kennen. Also da ist so eine Sache, es hilft, die ganze Schrift zu kennen. Du liest teilweise Sachen im alten Neuen Testament, die beziehen sich aber eigentlich auf was aus dem Alten Testament. Das hier erschließt sich eigentlich nur, wenn du die Story von Biliam kennst und wenn du die Story von Korah kennst. Beides keine schönen Geschichten. Okay? Okay, gehen wir mal kurz auf die zwei Jungs ein. Also das ist auch der Grund, warum ich die Predigt vierter Buch Mose genannt habe und es einfach den Titel so gelassen habe, da ich einfach dachte, okay, die Leute, die sich auch eine Predigt mit dem Titel vierter Buch Mose anhören, das sind die Leute, die auch bereit sind, ein bisschen tiefer mal zu graben. Also ja, das ist jetzt in der Ernährungspyramide, ist jetzt weiter unten angesiedelt, okay? Ist jetzt keine Nachtischpredigt. Ihr versteht's? Grundsätzlich? Also da muss man schon ein bisschen drauf rumkauen. So, Biliam war kein Mitglied von den Juden, kein Mitglied des Volkes Gottes, aber die Bibel sagt sehr deutlich, dass er doch eine Beziehung zum Herrn hatte. Da ist die Rede von dem Herrn mit Großbuchstaben. Das bezieht sich auf den lebendigen Gott. Also war jetzt nicht irgendwie ein falscher Prophet oder so. Er war ein Prophet Gottes, der irgendwo im Morgenland gelebt hat. Ich kann mir jetzt vorstellen, so ein bisschen wie die Weisen im Morgenland, so bei Jesus, so ähnlich, denke ich mal. Und jedenfalls Israel ist durch die Wüste gegangen und wollte dann durch so einen gewissen Abschnitt durchziehen halt. Das hat einen gewissen Heidenkönig gehört, der Balak hieß, und der hat dann diesen Biliam angeordnet und meinte, verfluch mir doch dieses Volk. Okay? Und wie gesagt, dieser Mann hatte eine Beziehung zu Gott und der sagt auch, dann nachher macht er so Prophezeiungen, die sind total mega. Da siehst du, das ist eigentlich stark, was der da sagt. So, aber jedenfalls, im Grunde, der wusste, Gott hat Israel gesegnet und Gott wird dieses Volk niemals verfluchen. Der wusste das völlig klar, weil er schon geistliche Erkenntnis hatte. Aber dieser Balak hat ihm Geld versprochen. Einen Haufen Silber. Ich schütte dir dein Haus voller Silber. Und dann hat er sich gesagt, ja, ich gehe einfach mit und gucke mal, was passiert. Was ja aber eigentlich total schwachsinnig ist, weil er genau wusste, Gott möchte das überhaupt nicht. So jedenfalls, dann gibt es so hin und her und so, weißt du, Gott redet dann noch mit ihm und er, ja, wie gesagt, hin und her und letztlich geht er doch hin. Gott schickt dann noch einen Engel vorbei und einen Esel und so weiter, um ihn abzuhalten, aber er checkt es überhaupt nicht und geht einfach weiter. Okay? Letztlich verflucht er dann das Volk gar nicht, er segnet sogar. Okay? Das siehst du so in 4. Buch Mose 23, 24. Ich fasse jetzt einige Sachen einfach nur zusammen. Hausaufgabe wäre es dann irgendwann mal selber zu lesen. Wie gesagt, Hausaufgabe ist, schlag deine Bibel mal auf und lies mal alles. Okay. Jedenfalls, letztlich kommt er dann zu dem Volk hin, er baut dann seinen Opferaltar auf und schickt sich dann an, seinen Spruch aufzusagen, aber jedes Mal sagt Gott ihm, segne das Volk und er segne das Volk. denkst du, ist ja nochmal gut ausgegangen, die Geschichte von Bileam. Weniger. Im nächsten Kapitel siehst du dann, dass das Volk Israel Götzendienst betrieben hat. Die haben sich dann vereinigt mit den Frauen von diesem Volk, von dem Balak, halt einfach, haben Unzucht getrieben, wie die Bibel das sagt, haben halt Mischehen eingegangen, was Gott überhaupt nicht für die vorgesehen hatte, haben Götzendienst betrieben, haben falschen Göttern geopfert. Dann kam wieder eine große Plage in das Volk, es sind einige Leute gestorben und erst dazu ein Mann sich hingemacht hat und halt zwei Leute umgebracht hat. Und wie gesagt, das Alte Testament, harter Stoff, da hat die Plage aufgehört. So, was jetzt mit Bileam passiert, noch ein paar Kapitel weiter. In 31 steht dann so, wie das Volk Israel weitergegangen ist und hat bestimmte Landstriche erobert. Und dann steht dann, die haben das und das Königreich erobert und unter anderem steht dann, und sie erschlugen unter anderem Bileam, den Sohn des Beors. Also die Story fängt an, Bileam, ganz fröhlich im Morgenland als Prophet Gottes, hat eine coole Beziehung zu Jesus, empfängt geistliche Dinge, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, geht in Zeichen, Kraft und Wunder. 5 Kapitel weiter ist er tot. Okay, er ist tot. Warum das Ganze? Und da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich es noch drauf habe. Ja doch, ich habe es drauf. Offenbarung 2,14 und da wieder mein Impuls ist, lies die ganze Bibel. Du verstehst die Story halt nur, wenn du alles irgendwie in Zusammenhang hast. Wenn du dann Offenbarung 2,14 anschaust, das sind so die 7 Sendschreiben. Und da sagt Jesus halt zu einer Gemeinde halt so prophetisch, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Ball erklärte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Okay, also hier sehen wir dann, was Bileam eigentlich gemacht hat, was jetzt im Alten Testament so gar nicht berichtet wird. Das findest du zwischendurch mal, dieses Prinzip, dass im Alten Testament Lücken sind, die im Neuen Testament gefüllt werden und umgekehrt. Okay, das greift so wie so ein Puzzle ineinander. Also hier steht jetzt, was hat Bileam also offensichtlich gemacht? Also er hat erstes hingegangen, hat sich halt die Kohle versprechen lassen, hat dann aber das Volk nicht verflucht, er hat es gesegnet. Aber er hat dann Balak ein paar wertvolle Tipps gegeben, hat er gesagt, ey, Gott wird dieses Volk niemals verfluchen, es wird nicht passieren. Aber wenn du willst, dass die schwach werden, dass sie besiegbar werden, halt einfach dann führ sie in Sünde rein, dass sie Kompromisse eingehen, dass sie leben wie die Welt, dass halt diese klare Trennung nicht mehr da ist, dass sie sich vermischen, dass keine klare Trennung mehr ist zwischen Volk Gottes und der Welt halt einfach. Dass sie sich mit euch Mischehen eingehen, dass sie eure Götzen anbeten halt einfach und dann werden sie keine Power mehr haben und dann kannst du sie besiegen. Das hat er probiert halt einfach, der Balak, hat ein Stück weit funktioniert, aber Gott sei Dank nicht endgültig. Und am Ende war der Balak tot und der Bileam war auch tot. Wow. Ein Haufen, ja. Keine coole Story. Aber ihr versteht schon, weißt du, es ist als Warnung aufgeschrieben. Gott schreibt das hier, ja wie gesagt, im Neuen Testament wieder an diese 7 neutestamentlichen Gemeinden. Und er sagt halt, ey, es gibt Leute unter euch, die haben diese Lehre von Bileam. Die lernen halt, boah, ihr müsst euch doch nicht von der Welt sauber halten. Macht doch einfach alles mit, was sie machen. Betet doch auch denen ihre Götzen an. Trachtet doch auch nach Reichtum. Trachtet doch auch nach Erfüllung in was auch immer. Okay, ich denke, das kannst du jetzt ausfüllen, halt einfach, was da reinkommt, halt einfach, was Gott sagen möchte. Vermisch dich doch. Ist doch nichts dabei, wenn du als Christ einen ungläubigen Partner hast. Was eine der dümmsten Entscheidungen ist, wirklich, muss ich echt sagen, so über die Jahre, wenn du einfach schaust, wie entwickeln sich Leben. Wenn 2 Leute den Weg mit Jesus gehen, ist es mega, dann ist eh ein super Segen. Du gehst in eine Richtung, du bestärkst dich gegenseitig, es ist wie ein Vorgeschmack auf den Himmel. Oder Schätzchen? So ist es doch, es ist cool. Auf der anderen Seite habe ich dann halt auch schon genug Leute gesehen, die halt einfach so dringend einen Partner wollten, nicht auf Gott warten wollten, dann sich jemanden gesucht haben, der bestimmt auch ganz nett war. Menschen sind ja super. Ich habe überhaupt nichts gegen Leute, die Jesus nicht kennen. Sie kennen halt Jesus nicht, okay? Aber sie sind auch genial, okay? Aber jemand, der Jesus halt einen Weg nicht geht mit Jesus. Und dann fehlt dir echt die Grundlage und dann wirst du hin und her gerissen. Dann wirst du auseinandergerissen halt einfach. Das sind Leute, die einfach dann ihr Christsein nicht mehr vollleben können, halt einfach, die immer Einschränkungen finden. Wo ich einfach denke, meine Güte, ey, das wollte dir Gott eigentlich alles ersparen. Jo, okay, Korah. Da habe ich jetzt gar keine Bibelstellen mehr. Ich habe jetzt nochmal die Ernährungspyramide, glaube ich, am Ende. Ich lasse die einfach mal so als Bild, okay? Ich bringe sie gleich. Kann ich nochmal kurz Schwarzbild haben und gleich die Ernährungspyramide wieder haben? Okay. Was ist mit Korah? Okay, wir haben ja eben gesehen im Judasbrief halt einfach, es gibt da Leute, die halt einfach diese Widersetzlichkeit Korahs halt einfach der nachgefolgt sind. Was war mit dem Korah? Es gibt dann 2 Bibelstellen im 4. Buch Mose, wo sich Leute halt gegen Mose aufgelehnt haben. Gott hatte Mose schon so als Retter für sein Volk halt auserwählt. Er war ja ein israelischer Junge halt einfach und die sollten ja eigentlich umgebracht werden von den Ägyptern, aber ihr wisst das, er ist dann im Weidenkörbchen runtergeschippert und ist dann der Sohn des Pharao geworden, so adoptivmäßig, ja, wo er gelernt hat, halt als König aufzutreten, sich des Unrechts anzunehmen, halt einfach so eine königliche Haltung halt zu haben. Und dann 40 Jahre später halt einfach hat er gesehen, boah, dem Volk Israel wird Unrecht angetan. Er hat dann diesen einen Mann erschlagen, wo Gott ihn dann nochmal 40 Jahre in die Wüste geführt hat als Hirte von ein paar Schafen. Okay, er, der Pharaonensohn, der dann als Hirte von ein paar armseligen Schafherden in der Wüste halt 40 Jahre verbracht hat, bis die Bibel sagt, er war der demütigste Mann auf dem ganzen Planeten nach diesem Zeitpunkt. Okay, das war die Vorbereitung von Mose als Leiter. Das ist nochmal eine Story für sich. Also auf der einen Seite so diese Königshaltung, ich nehme mich des Unrechts an, ich bin König, ich nehme mich der Schwachen an. Und auf der anderen Seite diese Hirtenhaltung, ich bin demütig auch. Okay, also so war Mose jedenfalls. Und dann gibt es erst schon eine Story, da kommen Miriam, seine Schwester und Aaron halt und sagen halt, ey, du hast doch noch diese Frau, die der Pharao dir damals gegeben hat. Die ist überhaupt keine Israelitin halt einfach. Was ist das? Haben wir halt so ein bisschen kritisiert. Und Mose schmeißt sich halt auf sein Angesicht und was passiert? Miriam wird aussätzig. Gott hat sie bestraft und dann hat Mose für sie gebetet. Aber Gott meint dann halt auch, ja, ist gut, ich vergebe ihr, klar. Aber trotzdem wird sie eine Woche diesen Aussatz halten haben. Weißt du, wenn ihr Vater jetzt ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich auch schämen. Und Gott sagt dann, so ist es jetzt auch, weißt du, ich vergebe ihr, ich nehme das auch weg von ihr, sie wird auch nicht sterben, sie wird das nicht für immer haben, aber eine Woche wird sie es haben. Weil das überhaupt nicht cool war. Weißt du, Gott fand das überhaupt nicht cool. Gecheckt. So, was dann kommt, ein paar Kapitel später kommt dann Korah mit seinen Leuten. Das ist halt so für mich so eine Stelle, wie wir es eben gelesen haben. Weißt du, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Das ist so eine Auerstelle. Ich bin zu weit. Also 4. Mose 16 ist das, meine ich. Und Korah, der Sohn Jitzas, des Sohnes Kahats, des Sohnes sowieso und so weiter. Und sie empörten sich gegen Mose samt 250 Männern aus den Kindern Israels, Vorstehern der Gemeinde, Berufenen der Versammlung, angesehenen Männern. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen, ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie sind alle heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Als Mose dies hörte, warf er sich auf sein Angesicht. Dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Aber grundsätzlich, Alex, du hast verstanden, dieser Korah und seine Leute, 250 auserwählte Leute, das waren Leiter in der Gemeinde, okay? Die waren berufen. Das war jetzt nicht Hans Wurst XY, sondern es waren 250 Leiter. Die haben sich dann aufgemacht und gesagt, nee, Mose, sorry. Das ist zu viel, was du dir hier rausnimmst. Und die etwas Bibelbelesenen, die wissen, wie die Story ausgeht für Korah und seine Leute. Nicht gut, okay? Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Weißt du, Mose, wie gesagt, der schmeißt sich auf sein Angesicht. Er verteidigt sich gar nicht mal selber. Und dann sagt Gott irgendwann, ey, tritt du zur Seite, Mose, dieses Volk, jetzt reicht's mir langsam, ich will Gericht üben an denen. Und Mose bittet dann nochmal für die halt und sagt halt, nee, verschon die doch, um deiner Güte willen, verschon die doch. Aber dann sagt Gott halt, nee, ich werde an dem was Besonderes tun. Und Mose sagt dann auch, ey, wenn die eines normalen Todes sterben, dann hat Gott mich nicht geschickt. Und was passiert? Also die anderen sollen sich dann trennen von diesen 250 Leuten und diese 250 Leute mit ihrer Familie werden lebendig halt einfach von der Erde verschluckt. Puh. Ja, okay. Das ist für mich, wie gesagt, so eine, weißt du, was bringt dir das 4. Buch Mose? Was bringt dir das? So eine gewisse Ehrfurchtshaltung. In diesem ganzen Bereich über Leiterschaft bringt das halt so diesen Ehrfurchtsaspekt mit rein. Wo ich auch denke, boah, wenn ich jetzt unsere Gemeindegeschichte gucke, es gehen ja immer wieder mal Leute, die weg, die ihren Glauben mit Jesus halt einfach dran geben, halt einfach, aber die verschwinden dann meistens leise durch die Hintertür. Aber die Leute, die halt Verantwortung haben, das sind dann ja meistens kraftvolle Leute, das sind die, die dann für eine Spaltung sorgen. Ich will jetzt auch überhaupt keinen richten oder so. Es ist nur, dass ich dann irgendwann gesehen habe, boah, das sind die guten Leute, die da gehen. Das sind die geistlichen Leute. Wo ich dann gedacht habe, so irgendwann, wo ich dann einfach nur gebetet habe, Gott, ich will einfach nicht der Nächste sein. Ich habe keinen Bock, dann irgendwann meinen eigenen Weg zu gehen, ein Krüppchen um mich zu scharen, abzuhauen. Gott bewahre mich. Wer meint, der stehe, der seht zu, dass er nicht falle. Okay. Und da meine Riesenermutigung an dieser Stelle, ich sehe schon, ich komme auch nicht mehr viel weiter als jetzt zu Korah und Bileam. vielleicht zu den anderen Sachen noch zwei Sätze gleich, aber um das Ganze mit Cora nochmal abzurunden. Meine Ermutigung, Pauli, ist, lies die ganze Bibel. Sigi, lies die ganze Bibel. Das ist ja jetzt zu diesem Bereich mit Leiterschaft, ist das jetzt nur ein Aspekt, okay? Das ist auch so eine Stelle, ich habe die auch jetzt in meiner Zellgruppe beispielsweise gepredigt, aber ich mache das dann schon auch ein Stück weit mit Furcht und Zittern, weißt du, du kannst jetzt nicht hingehen und so eine Bibelstelle nehmen halt als Leiter und jetzt sagen, du siehst, Gott hasst das, wenn du mir irgendwie ein Widerwort gibst, dann fährst du lebendig in den Abgrund halt einfach, weißt du, du kannst das jetzt nicht so als Knoten nehmen und Leute halt zu prügeln. Wenn ein Leiter das macht und anfängt das zu machen, weißt du, dann ist sehr schnell die Grenze zur Manipulation überschritten halt einfach, okay? Also ich warne dich als Leiter, so eine Stelle zu nehmen und zu missbrauchen. Mach das ja nicht, okay? Auf der anderen Seite sollte dir das schon Ehrfurcht geben. Gott findet sowas überhaupt nicht cool. Du magst geistlich sein, wie du willst. Also sei trotzdem demütig und unterordne dich. Gott bringt dich an die Position, wo er dich haben will, egal. Okay? Mach du dein Ding mit Jesus und alles andere, wo du keine Verantwortung hast, sprich da nicht rein oder reicht da, also beanspruch nicht mehr, als dir eigentlich zusteht von Gott. Gott bringt dich an die Position, wo du sein sollst, zu seiner Zeit, zu deiner Zeit, wann es einfach passt. Okay? Gott kann einen schlechten Leiter in 0, nix aussortieren. Wenn jetzt ein Leiter grobe Sünde begeht, weißt du, wie schnell kann Gott denn entfernen? So schnell. Also wie gesagt, da sollte ein bisschen dieser Ehrfurchtsaspekt drin sein und das bringt das. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, meine Riesenermutigung ist, du musst die ganze Schrift kennen. Wenn ich jetzt das dann lese zu dem Bereich Leiterschaft, weißt du, da ist dann halt, kommt für mich so eine ganze Predigt halt einfach so in meinen Kopf, wo ich halt einfach sehe, okay, das steht da. Aber dann gibt es halt auch noch einen Haufen anderer Stellen. Dann steht da halt, weißt du, im Neuen Testament, weißt du, wenn jemand von euch der Größte sein will, der sei euer Diener. Wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern Gehilfen eurer Freude halt einfach, sagt Paulus so. Wenn du Leiter sein willst im Reich Gottes, dann fang an, Diener zu sein. Also Leiter im Reich Gottes heißt nicht, du stellst dich ins Rampenlicht, lässt dich feiern und knechtest dann die Leute, über die du Autorität hast. Deine Autorität ist, um denen zu dienen, um die hochzuheben. Weißt du, dein Erfolg als Leiter ist, wenn Leute weiterkommen als du selber. Das ist die andere Seite der Medaille. Aber wie gesagt, Mose war halt auch sehr demütig. Ihr seht ja, er hat sich nicht mal verteidigt. Er ist auf sein Angesicht gefallen, hat gesagt, boah Gott, ey, ich sag hier gar nichts. Sag du hier, was Sache ist. So sollst du als Leiter halt auch sein. Und da ist halt auch die Sache, was ich dazu nochmal sagen möchte, zu diesem ganzen Bereich mit Leiterschaft, weißt du, Loyalität fängt da an, wo du einer anderen Meinung bist als deine Leiter. Okay? Wenn ihr immer einer Meinung seid, dann wird deine Loyalität nicht getestet. Wenn der Leiter immer sowieso nur das sagt, was du auch findest, dann ist es doch easy. Das ist so ein geistlicher Leiter. Genau das, was ich auch denke, sagt er auch immer. Ihr versteht das? Okay, deine Loyalität wird getestet, wenn du anderer Meinung bist. Wenn du einfach denkst, nee, das stimmt so nicht. Okay, und da möchte ich schon sagen, weißt du, das sollte ja zugelassen werden. Also eine gesunde Gemeinde sollte eine Gemeinde sein, wo freies Denken erlaubt ist. Weißt du, eine andere Meinung kannst du nur sein, wenn auch Denken erlaubt ist. Oder? Es ist nur die Frage, wie gehst du damit um, okay? Nein, ich bin nicht in allem der Meinung des Pastors. Krass, oder? Ist das krass? Und ihr versteht, wie ich das meine. Weißt du, in den wesentlichen Bereichen, auch theologisch, bin ich voll auf einer Welle und so. Und es gibt wenig Bereiche, wo das der Fall ist. Aber es gibt auch Bereiche, wo ich sagen muss, sorry, beim besten Willen, ich kann das so nicht sehen. Ist tausendmal geprüft, ist nicht in meinem Herzen, ich sehe es einfach nicht so. Aber dann ist doch die Frage, wie gehst du damit um? Weißt du, schwingst du dich jetzt auf und sagst, boah, du liegst sowas von falsch. Ich habe aber recht, weil ich die oberste moralische und theologische Instanz bin. Weil ich es drauf habe. Ist nicht klug. Ist nicht klug, das zu machen. Weißt du, ihr erinnert euch an Cora, Gott fand das nicht gut. Okay, fand es überhaupt nicht lustig, fand es nicht gut. Okay, Gott warnt uns davor, das zu machen. Also klar, weißt du, du solltest schon deine eigene Denkweise haben. Ich finde so eine gewisse Unabhängigkeit des Denkens jetzt, das ist wichtig, weißt du. Ich habe jetzt auch keinen Bock jetzt, ich meine, ich mache ja auch meine Bibelstunde da, meine Zellgruppe. Und weißt du, ich habe jetzt keine Lust, den Leuten, ich drücke es jetzt einfach so aus, weißt du, ich will doch jetzt nicht den Leuten sagen, wann sie auf Toilette zu gehen haben müssen, oder? Ich will doch nicht sagen, weißt du, den, über den ihr Leben bestimmen halt, die ihm so eine Unmündigkeit reinbringen. Ich will doch schon, dass die auch selber auf eigenen Füßen stehen, halt einfach so selber mit der Bibel umgehen können, sich selber Gedanken machen. oder? Das sind meine Kinder auch so, weißt du? Ich wünsche schon, dass sie irgendwie auch dann ihren eigenen Weg irgendwann gehen, halt einfach. Okay? Aber es ist so wichtig, die richtige Haltung zu haben, weißt du, so einen Respekt zu haben, eine Ehrfurcht zu haben, das ist schon gut. Das ist der Weg auch zum Segen letztlich, weißt du, die Leiter sind ja für dich da, damit es dir gut geht. Das Neue Testament sagt so, ordnet euch euren Leitern unter, gehorcht euren Führern im Glauben, das ist hier irgendwo im Galaterbrief oder Epheserbrief, kriegst nicht mehr ganz zusammen, damit sie nicht murren halt, Alter, damit sie nicht, wie sagt man, damit sie nicht stöhnen und seufzen müssen über euch, denn das wäre nicht gut für euch. Okay? Weißt du, wir sollten so wie Aaron und Hure sein, die bei Mose die Arme hochhalten. Das sollte unsere Funktion sein. Weißt du, ey, kritisier doch nicht deine Leiter, ist doch dumm, Mann. Die sind doch dafür da, um dich zu segnen. Wenn du die abschneidest, schneidest du deinen Segen ab. Ist dumm. Guck, dass deine Leiter nicht seufzen und stöhnen müssen. Weißt du, guck halt, wie du sie segnen und unterstützen kannst. Das ist einfach nur klug. Wenn du willst, dass es dir gut geht. Lennart, wenn du willst, dass es dir gut geht, segne deine Eltern. Amen. Kauf deiner Mama was Schönes vom Taschengeld. Wasch deinem Vater mal sein Auto. Ach ja. Das müsst ihr dann bei meinem Sohn Elias in 2-3 Jahren auch predigen, okay? Okay, ich muss zum Ende kommen. Ich komme zu einer Zusammenfassung. Könnte ich nochmal meine Pyramide haben? Okay, die Ernährungspyramide. Nehmt es nochmal ganz tief von euch auf. Ihr seht, unten, du sollst ganz viel trinken. Dann solltest du ganz viel gesundere Sachen essen. Gemüse, Obst, selbst wenn du Mann bist. Okay, selbst wenn du keine Frau bist, Gemüse, Obst sollte einen Platz haben auf deinem Speiseplan. Getreide, Ballaststoffe. Ja, dann dürfen es auch mal ein paar Hähnchen sein, ein bisschen Fisch. Fleisch in Maßen. Ja, Butter, der König der Küche. Butter muss aufs Brot, sonst schmeckt es nicht. Amen. Also ohne Butter würden wir Brot keinen Spaß machen. Und ganz oben die Süßigkeiten, okay? Die müssen auch sein. Du musst dich auch mal belohnen können. Aber halt, ihr seht schon, maßvoll mit Genuss steht so schön oben drüber. Maßvoll mit Genuss. Beides, genießen und Maß. Und genauso, okay, diese Ernährungspyramide trifft auch auf die Schrift zu. Du wirst feststellen, die Bibel besteht nicht nur aus Süßigkeitenstellen. Es gibt die Süßigkeitenstellen und ich bin sehr dankbar für die und ich liebe die. Aber manchmal brauchst du die auch einfach zum Genießen, halt einfach um deine Seele aufzubauen und deinen Geist aufzubauen. Aber teilweise findest du auch diese Ballaststoffstellen in der Schrift. Ballaststoff, okay? Viel kauen, viel verdauen. Und es schmeckt nicht mal richtig. Und du denkst dir, weißt du, du vergisst es ja auch. Weißt du, wenn du einen Teller Nudeln isst, den hast du in 2 Stunden schon wieder vergessen. Das leckere Essen halt, das super 3-Sterne-3-Gänge-Menü, das bleibt dir lange in Erinnerung. Aber dein Brot und dein Getreide und so, das hast du schnell vergessen. Genauso gibt es Stellen in der Bibel, die liest du, du kaust sie durch und hast du sofort wieder vergessen. Denkst halt, was hat es mir gebracht? Es erdet dich, okay? Es erdet dich. Es hält dich auf dem Boden halt einfach. Es bringt dieses Ehrfurchtselement rein in dein Leben halt, dieses Element, boah, Gott ist nicht mein Diener, er ist Gott. Er ist schon Chef im Ring. Ja? Okay. Also meine Ermutigung ist, lies die ganze Bibel, weißt du, dann liest du im 4. Buch Mose von Korah und Biliam und siehst halt das als Warnung, weißt du, du siehst das, was das Volk Israel in der Wüste erlebt hat, wie sie halt einfach kläglich gescheitert sind. Sollten alle innerhalb von 11 Tagen, sollten 600.000 Mann in das verheißene Land gehen. 2 Leute, 40 Jahre später. Schau dir doch mal das 4. Buch Mose, lies es mal durch und lies dir mal durch, halt einfach, wie die gehandelt haben. Und dann denk dir, schlauerweise, so sollte ich es nicht machen. Das ist klug, das so zu machen. Okay, lies das 4. Buch Mose und lies auch das 5. Buch Mose. Alle Stellen, die Jesus dem Teufel zitiert hat, stammen aus dem 5. Buch Mose. Lies es, das ist genial. Lies das 3. Buch Mose, da geht es um den Tempel. Total fett. Das 2. Buch Mose, der Auszug aus Ägypten und die Gesetzesvorschriften. Mega. Das Buch Genesis, das Buch der Anfänge, wo alles so diese ganzen Stränge, die sich durch die Bibel ziehen, anfangen. Lies die ganze Schrift, lies die prophetischen Bücher, lies Hiob. Die ersten 3-4 Mal wird es dir gehen wie mir. Du denkst halt, wann hat es endlich ein Ende? Aber mit der Zeit veränderst du dich und irgendwann merkst du, nee, es ist ein starker Segen für mich. Okay? Lies das Alte Testament, lies das Neue Testament. Und werd kein Schriftgelehrter. Die Schrift sollte dich zur lebendigen Erfahrung bringen und zu einer Begegnung mit Jesus. Wir brauchen halt auch die Erfahrung, weißt du? Laber nicht die ganze Zeit davon, dass Gott heilt. Bete halt mal für ein paar Leute. Amen. Amen. Okay. Ich danke euch.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.